Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat über die Christen einmal Folgendes gesagt: Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Nietzsche wuchs in einem Pfarrhaus auf und wurde dann im weiteren Verlauf seines Lebens zu einem erbitterten Bekämpfer des Christentums. Somit ist gerade Friedrich Nietzsche nun nicht der Maßstab, an dem wir Christen uns messen müssen. Und doch lohnt es sich vielleicht zu überlegen, wie er zu den zitierten Aussagen über die Christen kam. Offensichtlich hatte er in seinem Umfeld nicht viel Anschauungsunterricht über ein fröhliches, erlöstes Christentum erhalten. Und bezogen auf die heutige Zeit, hat Nietzsche nicht recht? Müssten die Christen nicht wirklich erlöster aussehen? Haben wir Christen nicht allen Grund zur Freude? Wie wirkt es auf ein ungläubiges Umfeld, wenn sie oft auf Christen treffen, die dauernd mürrisch, unzufrieden, bedrückt und undankbar sind? Die Bibel macht es deutlich und besonders die Botschaft von Jesus Christus. Wir Christen haben allen Grund dazu, erlöster auszuschauen. Und nicht nur das. Im Alten Testament hatte der allmächtige Gott angeordnet, dass die Israeliten ihm zur Ehre Feste feiern sollten, wo sie dann ihre Freude und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen konnten. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Der Grund der Freude ist unsere Erlösung. Und ich möchte dazu den Predigttext lesen. Steht im 5. Buch Mose im 16. Kapitel, die Verse 1 bis 17. Halte den Monat Abib und feiere dem Herrn, deinem Gott, das Passa. Denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten herausgeführt. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, als Passa Schafe und Rinder opfern an dem Ort, den der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Du darfst nichts Gesäuertes dazu essen. Du sollst 7 Tage lang ungesäuertes Brot des Elends dazu essen. Denn du bist in eiliger Flucht aus dem Land Ägypten gezogen. Darum sollst du dein Leben lang an den Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten gedenken. Und es soll 7 Tage lang kein Sauerteig gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Und von dem Fleisch, das am Abend des ersten Tages geschlachtet worden ist, soll nichts über Nacht bis zum Morgen übrig bleiben. Du darfst das Passa nicht in einem deiner Tore schlachten, die der Herr dein Gott dir gibt, sondern an dem Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du das Passa schlachten am Abend, wenn die Sonne untergeht, zu eben der Zeit, als du aus Ägypten zogst. Und du sollst es braten und an dem Ort essen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Und du sollst am Morgen umkehren und wieder zu deinem Zelt gehen. 6 Tage lang sollst du ungesäuertes essen und am 7. Tag ist eine Festversammlung für den Herrn, dein Gott. Da sollst du kein Werk tun. 7 Wochen sollst du dir abzählen. Wenn man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Dann sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest der Wochen halten und ein freiwilliges Opfer von deiner Hand geben, je nachdem der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und bedenke, dass du ein Knecht in Ägypten gewesen bist und du sollst diese Besatzungen bewahren und tun. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kelter eingesammelt hast. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. 3-mal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Und wir können hier eine Aufforderung Gottes sehen im Vers 16, Vers 16a. Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird, und dann werden die Feste danach aufgezählt. Wer aufmerksam zugehört oder mitgelesen hat, wird feststellen, dass mehrfach in diesem Abschnitt die Aufforderung zum Fröhlichsein erwähnt wird. Zum Beispiel in Vers 11 oder in Vers 14 oder in Vers 15. Und ich möchte gerne diese drei Feste, drei christlichen Feiertagen gegenüberstellen, an denen wir meiner Meinung nach allen Grund zum Feiern haben. Diese drei christlichen Feiertage, die ich ausgesucht habe, haben keinen direkten Bezug zu den Festen im Alten Testament und ich habe sie frei ausgewählt. Der erste Punkt, Passafest, Weihnachten. Und hier auch in Vers 1, feiere dem Herrn, deinem Gott, das Passa. Was war der Grund zur Feier des Passafestes und wie sollte es gefeiert werden? Zusammengefasst wird der Grund in Vers 3 genannt. Da heißt es, denn du bist in eiliger Flucht aus dem Land Ägypten gezogen, darum sollst du dein Leben lang an dem Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten gedenken. Denn in der Nacht dieses Gedenktages ging der Herr durch das Land Ägypten und schlug alle ihre Erstgeburt, vom Menschen bis zum Tier, und vollzog sein Strafgericht an allen Göttern der Ägypter. Dies können wir nachlesen in 2. Mose 12, ab Vers 12 folgende. Die Israeliten sollten dann ein makelloses Lamm nehmen und es am 14. Tag schlachten. Und dann sollten sie von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie aßen. Dieses Blut sollte als Zeichen dienen an ihren Häusern. Und wenn Gott dann anfangen würde, sein Strafgericht auszuführen, würde er diejenigen verschonen, die in den Häusern waren, an denen sich das Blut befand. Es sollte sie keine Plage zu ihrem Verderben treffen. Und so geschah es dann auch. Hier haben wir sicherlich auch einen starken Hinweis auf Christus, dessen Blut uns die Erlösung schenkt und Leben gibt. Die Israeliten wurden von dieser Plage verschont und gleichzeitig von den Ägyptern erlöst. Die Erlösung von den Ägyptern in dieser Zeit geschah dann endgültig im Schilfmeer. So heißt es dann in 2. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 14 weiter. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn. Und nochmal 2. Mose 12, Vers 17. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Das Passafest sollte also im Gedenken an diese Ereignisse des Auszuges aus Ägypten gefeiert werden. Vers 1 nochmal. Halte den Monat Abib und feiere, hier wieder, den Herrn, dem Herrn, deinem Gott, das Passa. Denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten herausgeführt. Und wie sollten sie es feiern? Sie sollten Schafe und Rinder opfern an dem Ort, den der Herr erwählen würde. Vers 2. Sie sollen nichts Gesäuertes dazu essen, nur 7 Tage lang ungesäuertes Brot. Von dem Fleisch, das am ersten Abend geschlachtet wurde, durfte nichts über Nacht bis zum Morgen übrig bleiben. Und das Passa durfte nur an dem Ort geschlachtet werden, den der Herr, unser Gott, erwählen würde. Und zwar am Abend, wenn die Sonne untergeht, eben genau zu der Zeit, als sie aus Ägypten zogen. Sie sollten es braten und dann am Morgen wieder umkehren und dann in ihr Zelt gehen. Und am 7. Tag sollte dann eine Festversammlung für den Herrn gehalten werden. Ich empfehle sehr, das mal nachzulesen, wie der König Josia nach langer, langer Zeit wieder das Passa gefeiert hat. Das sind nämlich nur 19 Verse und das Ganze steht in 2. Chronik 35, 1 bis 19. Und Jesus selbst hat ja auch das Passafest gefeiert. Wir können uns ja alle einmal ehrlich fragen, ob der sonntägliche Gottesdienst für uns eine Festversammlung ist oder schlechtenfalls nur ein notwendiges Übel. Kommen wir nun zu Weihnachten. Es ist gerade erst ein paar Tage her, also sind die Erinnerungen noch frisch. Natürlich ist die Geburt Jesu und vor allem die Umstände dazu einzigartig. Der Engel Gottes kündigt einer jungen Frau an, dass sie schwanger werden würde durch den Heiligen Geist. Ein einmaliges Weltereignis. Sie würde einen Sohn gebären und soll ihm den Namen Jesus geben. Dies geschah ja dann auch in einer Krippe in Bethlehem. Das muss man sich mal vorstellen. Gott wird Mensch in einer Krippe in einem unbedeutenden Ort. Nicht in einem Palast in Jerusalem. Hier ist es kalt, dreckig und dunkel. Doch die Weisen aus dem Morgenland können diese Ereignisse recht deuten. Sie kamen zu Herodes und sprachen, Matthäus 2, Vers 2, wo ist der Neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. In Matthäus 2, 10 und 11 geht es folgendermaßen weiter. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Hier haben wir es wieder. Sie wurden sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Lukas berichtet in seinem Evangelium, Kapitel 2, Vers 10, von den Hirten auf dem Felde, die sich zu dieser Zeit ganz in der Nähe befanden. Mitten in der Nacht trat ein Engel des Herrn auch zu ihnen. Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Was verkündigen sie? Große Freude. Man kann es wörtlich übersetzen, ich evangelisiere euch oder verkündige euch als Heilsbotschaft große Freude. Da muss man sich doch aufräumen. Das kann einen doch gar nicht völlig kalt lassen. Die Herrlichkeit Gottes wird uns mitgeteilt. Jesus ist gekommen, um Menschen zu erlösen. Gott wollte durch Jesus kein Gericht vollziehen, sondern im Gegenteil. Es sollen Menschen durch Jesus für ihn gewonnen werden. Wenn das keine frohe Botschaft sein soll, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Gott ist in Jesus gekommen, um uns zu beschenken. Der Retter, der Erlöser ist nahe. Der allmächtige Gott hat sowohl seinen Sohn vor dem scheinbaren sicheren Kindermord des Königs Herodes bewahrt, wie auch davor seinen Propheten Mose vor der Tötung des Pharao. Und somit konnte Mose das Volk Israel später aus Ägypten führen und ihnen die Gebote bezüglich der Feste verkündigen. Daran dürfen wir freudig und dankbar gedenken. Der zweite Punkt, das Fest der Wochen, Ostern. Vers 9 und 10. 7 Wochen sollst du dir abzählen. Wenn man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Dann sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest der Wochen halten und ein freiwilliges Opfer von deiner Hand geben, je nachdem der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Wohlgemerkt. Anordnungen, die Gott durch Mose dem Volk verkündigen lässt. Das Passa wird immer am 14. Tag des ersten Monats gefeiert. Das entspricht dem heutigen März-April. Die Israeliten benutzten einen Mondkalender. Das Passa findet also immer nahe an einem Vollmond statt. Eng mit dem Passa verbunden ist die Darbringung der Erstlingsgabe. An dem Tag, der auf dem 7. Sabbat nach der Darbringung folgt, kommt das eintägige Fest der Wochen, das im Neuen Testament Pfingsten genannt wird, wegen der Zählung nach 50 Tagen bzw. 7 Wochen. Also so gesehen würde die Gegenüberstellung Fest der Wochen und Pfingsten sowie auch das Passafest und Ostern natürlich besser passen. Aber wie bereits erwähnt, ich habe die Anlässe des Neuen Testamentes einfach lose für mich herangezogen. Diese Freiheit habe ich mir einfach mal genommen. Wie genau sollte das Fest der Wochen ausschauen? Etwas detailliertere Angaben hierüber bekommen wir im dritten Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 15 bis 22. An dem 50. Tag nach der Darbringung der sogenannten Webegabe sollten sie dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Sie sollten aus ihren Wohnungen jeweils zwei Webebrote bringen, die von 2/10 Feinmehl zubereitet waren. Diese sollten gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Zusätzlich zu dem Brot sollten sie 7 einjährige makellose Lämmer darbringen, einen Jungstier und 2 Widder. Das sollte das Brandopfer für den Herrn sein und dann das dazugehörige Speisopfer und Trankopfer, ein Feueropfer, dem Herrn zum lieblichen Geruch. Außerdem sollten sie noch einen Ziegenbock zum Sündopfer und 2 einjährige Lämmer zum Friedensopfer opfern. Der Priester sollte sie samt den Erstlingsbroten weben, zusammen mit den beiden Lämmern und dann als Webopfer für den Herrn darbringen. Zusätzlich zu den Anordnungen bezüglich der Opfer wurde ebenfalls angeordnet, dass die einzelnen Leute, wenn sie die Ernte einbringen, das Feld nicht komplett bis an den Rand abernten sollen und auch keine Nachlese halten, damit noch was für den Armen und den Fremdling übrig blieb. Auch dafür war also gesorgt. Soweit in etwa der Ablauf des Festes der Wochen. Kommen wir wieder zurück zu unserem Ausgangstext. Doch ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, mit welcher Herzenshaltung sollen solche Feste begangen werden? Klar, man kann an solchen Festen teilnehmen und tut es doch gleichgültig. Vielleicht aus der Tradition heraus, weil man es immer schon so gemacht hat. Auf die richtige Einstellung nimmt Vers 11 Bezug. Dort heißt es, und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Die ganze Familie sollte feiern, mit fröhlichem Herzen plus Hausangestellte und wer sonst noch alles im Haus dazu gehörte. Auch deren Freude vielleicht getrübt war. Die Waisen und Witwen und die Fremdlinge, die es ja oftmals vielleicht eher schwer hatten. Alle sollten dann vor dem Herrn fröhlich sein. Und wir Christen, wie laufen unsere Feste ab? Wir haben auf jeden Fall schon mal einen riesigen Vorteil gegenüber des Volkes des Alten Testamentes. Wir müssen nämlich keine Opfer mehr darbringen, auch keinen Ziegenbock zum Sündopfer, sondern wir glauben an den, der dieses Opfer dargebracht hat. Ja, der sich selbst geopfert hat. Jesus Christus. Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und damit bin ich jetzt bei Ostern angekommen. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern das Passahmahl gehalten hatte und in Brot und Wein das Abendmahl eingesetzt hatte, als Zeichen des neuen Bundes, wurde Jesus bald darauf gekreuzigt. Jesus musste gekreuzigt werden, um uns von dem Fluch des Gesetzes zu erlösen, indem er selber ein Fluch wurde um unsertwillen. Als Jesus gekreuzigt wurde, erlebten die Jünger keinerlei Freude und ihre Hoffnung befand sich auf dem Nullpunkt. Jetzt würde alles wieder so weiterlaufen wie vorher, bevor sie Jesus kennengelernt haben. Der ständige Alltagstrott. Doch dann kam Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, zu ihnen und verkündeten ihnen, dass das Grab leer sei und dass da 2 Männer in strahlenden Gewändern gewesen wären und zu ihnen sprachen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Anfangs herrscht bei den Jüngern immer noch eine Mischung aus Staunen und Zweifeln vor. Doch dann erscheint Jesus ihnen selbst in ihrer Mitte. Er zeigt ihnen seine Hände und Füße. Und dann die Reaktion der Jünger. Die NGÜ übersetzt das so schön, Lukas 24, Vers 41. Da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, ach, ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? Nein, Jesus Christus ist wirklich auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Ich höre das immer wieder mal in Gesprächen. Da sagt man dann, es ist ja noch keiner wiedergekommen. Doch, Jesus Christus ist wiedergekommen. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Jesus Christus hat uns erlöst von unserer Schuld und vom Tod. Die Erlösung ist der Grund unserer Freude. Der dritte Punkt, das Laubhüttenfest Pfingsten. Vers 13. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kelter eingesammelt hast. Genaueres hierzu können wir ebenfalls in 3. Mose 23 nachlesen. Das sind diesmal die Verse 33 bis 44. Am 15. Tag des 7. Monats soll dem Herrn ein Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Für den Begriff Laubhüttenfest gibt es auch eine hebräische Bezeichnung, die ich allerdings nicht aussprechen kann. Chag mit C, Hasukot. Das Fest der Laubhütten wird so genannt, weil die Menschen sich eine Woche lang am Heiligtum versammeln und in provisorischen Unterkünften leben sollen. Es beginnt am 15. Tag des 7. Monats des Mondkalenders, das ist heute etwa September, Oktober, am Ende des landwirtschaftlichen Jahres und nachdem das Korn gedroschen und die Reben geerntet sind. Natürlich sollte der 10. der Ernte zu diesem Fest gebracht werden, das auch an Israels Erfahrung als Pilger beim Auszug aus Ägypten erinnern sollte. Zusätzlich sollen bei jeder 7. Feier dieses Festes die Bundesbedingungen, die von Mose niedergeschrieben wurden, öffentlich vorgelesen werden. Ich finde, ein bisschen erinnert uns das Laubhüttenfest auch an Erntedank, wo wir dankbar an die Gaben denken, die Gott uns schenkt. 7 Tage lang sollte ein Feueropfer dargebracht werden und dann auch noch weitere Opfer. In 3. Mose 23, Vers 40 heißt es dann, ihr sollt aber am 1. Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden und dann weiter. Und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und auch der Grund wird genannt in Vers 43. Damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Hier wird ganz klar die Abhängigkeit zum Herrn, unserem Gott, betont. Nicht sie sind aufgrund ihrer eigenen Fähigkeiten aus Ägypten herausgezogen, der Herr hat sie hinausgeführt. Aus dem Abschnitt unseres Predigttextes geht hervor, dass sie das Laubhüttenfest 7 Tage lang halten sollten, wenn sie den Ertrag ihrer Tenne und Kelter eingesammelt hatten. Also Wein- und Getreideernte, und das kommt ja alles von Gott. Und dann abermals die Aufforderung in den Versen 14 und 15, und du sollst an deinem Fest fröhlich sein. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Also, das ganze Volk sollte fröhlich sein vor Gott. Kommen wir zu Pfingsten, der Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Die 11 Jünger waren Jesus treu nachgefolgt. Jedoch wurden auch immer wieder ihre Defizite sichtbar. Wie sollten sie missionieren und weitere Gemeinden gründen? Zumal Jesus ja in den Himmel aufgefahren war und nun nicht mehr mit ihnen wandelte. Waren sie jetzt nicht komplett auf sich allein gestellt? Nein, das waren sie eben nicht. Kurz vor seinem Tod hat Jesus seinen Jüngern Folgendes gesagt. Johannes 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, also dass ich bald nicht mehr da bin. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Mit dem Beistand meint Jesus den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit oder auch Tröster und Fürsprecher. Und diesen Geist würden seine Nachfolger benötigen, um die Gemeinde Jesu zu bauen und um auch weiterhin an ihn glauben zu können. Und von dieser erstmaligen Ausgießung des Heiligen Geistes in spektakulärer Weise berichtet uns die Apostelgeschichte Kapitel 2. Das ist die Geburtsstunde der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Alle, die an diesem Pfingsttag einmütig beisammen waren, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist befähigte sogar einen Petrus zu predigen. Er sagte unter anderem, Apostelgeschichte 2, Vers 21, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Das gilt auch für dich. Und wie sah das folgende Gemeindeleben dann aus? Apostelgeschichte 2, Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Der Heilige Geist bewirkte dieses einmütige, fröhliche Zusammensein. Wie weit sind wir davon entfernt? Die haben da wirklich täglich Gottesdienst gefeiert. Manche aus unserer Gemeinde haben vermutlich schon Schwierigkeiten mit ihrer täglichen stillen Zeit. Der Heilige Geist teilt der Gemeinde unterschiedliche Gaben zu, zum Aufbau und Erhalt der Gemeinde und zur Ehre Gottes. Wir sind vom Heiligen Geist beschenkte Leute. Der Heilige Geist verändert uns auch und lässt die Früchte seines Geistes an uns sichtbar werden. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, das Fest der Gründung der Gemeinde. An Weihnachten denken wir daran, dass Gott selbst zu uns gekommen ist und uns in seinem Sohn beschenkt. Das Kind in der Krippe ist für uns gegeben worden. Gott ist der Geber aller guten und vollkommenen Gaben. An Ostern gibt Jesus sich selbst als Opfer für uns, ein Opfer, das ein für alle Mal für uns gilt. Jesus bezahlt dort für alle unsere Sünden. Am Pfingsten schenkt Gott uns seinen Heiligen Geist zur Gründung und Stärkung seiner Gemeinde, zum Trost und Beistand für jeden Gläubigen. Während es im Alten Testament, wie wir gesehen haben, die Aufforderung gibt, dreimal im Jahr dem Herrn ein Fest zu halten, gibt es diese Aufforderung im Neuen Testament nicht. Du bist nicht verpflichtet, Weihnachten, Ostern oder Pfingsten zu feiern. Aber zeigt es nicht zumindest unsere Dankbarkeit Gott gegenüber, wenn wir dieser Anlässe freudig gedenken? Ist das nicht die rechte Herzenseinstellung, die der Schöpfer von uns erwarten kann? Die wir ihn doch lieben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unseren Kräften? Was wäre das für eine Liebe, die diesen Gnadengeschenken gleichgültig gegenübersteht? Wir haben allen Grund, uns in ihm zu erfreuen und Feste zu feiern. Ich hoffe nicht, dass wir zu den Menschen gehören, die Jesus in Matthäus 11 erwähnt, dort in den Versen 16 und 17. Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Menschen, die sich Gottes Wort widersetzen, können immer eine Ausrede für sich finden. Egal wie man es macht, es ist immer verkehrt. Wie starkköpfige Kinder sich darüber beschweren, dass andere nicht zu ihrer Musik tanzen, kritisierten die Menschen der damaligen Generation Johannes den Täufer für seine Strenge, Jesus aber dafür, dass er zu festlich sei und auch zu offen gegenüber Zöllnern und offensichtlichen Sündern. Während Johannes der Täufer in der Wüste lebte, ließ Jesus sich immer wieder in die Häuser einladen und nahm auch an Feiern und Festen teil. Aber muss man es denn mit der Freude gleich übertreiben? Ich glaube, wir können sehr dankbar dafür sein, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und wir können uns auch darüber freuen. Ich habe drei Feiertage exemplarisch genannt, wo wir allen Grund zum Feiern haben und es gäbe auch noch weitere Anlässe. Zum Beispiel Christi Himmelfahrt, zur freudigen Erinnerung daran, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist oder sicherlich auch der Reformationstag zum Gedenken an die Reformation, welche das Evangelium wieder nach Deutschland gebracht hat. Und dann schließlich auch der Altjahresabend. Wir dürfen dankbar und freudig an das vergangene Jahr zurückdenken, in dem der allmächtige Gott uns wieder reichlich gesegnet hat. Wir können dankbar sein für alle Bewahrung, alle Gnade und allen Wachstum, trotz unserer Nöte, Sorgen und persönlichen Belastungen. Der allmächtige Gott stand uns auch in diesem Jahr wieder in seinem Sohn Jesus Christus hilfreich zur Seite. Wir haben die Hoffnung und die Zuversicht, dass dies auch im kommenden Jahr der Fall sein wird. Ist das etwa kein Grund zur Freude und zum Feiern? Ich hoffe, dass ich euch die rechte Einstimmung für die kommenden Stunden geben konnte. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Psalm 118, dem Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Amen. Wir wollen das nächste Lied gemeinsam.